Willkommen zum Snogsalting Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snogsalting Podcast. Heute mit den Birdschen-Gründern Lupo und Basti. Wir haben gerade 23 schlappe Minuten technische Probleme hinter uns. Aber jetzt sind wir startklar. Ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid.
Ja, vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Wir kennen uns, glaube ich, so ein gutes halbes Jahr, denn wir haben vor einem halben Jahr euren Amazon-Account oder besser gesagt eure Amazon, es ist ein Account, aber es sind zwei Marken übernommen. Mhm. Und den meisten sagt, glaube ich, eine eurer Marken oder beide Marken was. Aber wenn ich über euch erzähle, dann sage ich immer, ja, wir machen Craft Circus. Craft Circus ist immer alle so, kennen wir nicht. Ist eigentlich auch nur quasi euer GmbH-Name in dem Sinne, oder? Und darunter laufen zwei Marken, kann man das so sagen?
Genau, also wir haben ja über den beiden Marken sozusagen ein Dach gespannt, das Craft Circus heißt und dementsprechend die Craft Circus GmbH und unter der Manufaktur, sagen wir, Gin-Manufaktur, vermarkten, vertreiben wir, produzieren wir zwei verschiedene Gin-Marken, eben Bird's Gin und den Flaschenpost Gin und ja, dementsprechend kennt man meistens die Marke, also die Firma Craft Circus gar nicht so krass, weil man im Regal natürlich eher die Marke sieht und nicht gar nicht mal den Lieferanten sozusagen.
Ja, und ich glaube, was immer super ins Auge sticht, spätestens dann klingelt eigentlich immer bei jedem, ist, wenn ich dann sage, Flaschenpost-Gin ist der Gin, wo draufsteht, gib deinem Leben einen Gin oder ohne dich ist alles ginlos. Und dann, schon. Kennt man, glaube ich, auch viel von Instagram. Ihr macht super viel Performance-Marketing auch, oder?
Mittlerweile schon, ist aber auch relativ neu tatsächlich. Erst seit einem, ja, jetzt seit Corona haben wir überhaupt richtig angefangen, Performance-Marketing zu machen. Davor waren wir wirklich klassisch auf den Retail fokussiert, bedeutet also Fachhändler, sowas wie Kaufhof, Karstadt, Metro, aber auch Edeka-Rewe-Filialen. Und dann durch Corona ist es dann wirklich sozusagen aus der Krise, haben wir versucht, dann uns neue Optionen aufzumachen und sind total krass dann eben da reingegangen und seitdem bauen wir das auf.
Wie lange gab es euch schon vor Corona mit eurer Gin-Manufaktur?
Ja, vielleicht kann man da auch einmal einsetzen und uns kurz mal vorstellen überhaupt. Ich bin Basti, neben mir und Lupo und wir haben das Ganze zu deiner Frage 2014 gegründet. Ich bin 27, Lupo ist noch 28, komme ursprünglich vom Tegernsee und bin da auch zur Schule gegangen. Dann hat es mich nach Irland verschlagen, bin dann nach der Schule oder wo ich mein Abitur dann fertig gemacht habe in Irland, erstmal auf Reise gegangen, war in Südamerika, Mexiko, Australien und in der ganzen Weltgeschichte eigentlich unterwegs. Und ja, dann wusste ich klassisch nicht, was ich eigentlich machen soll und bin dann kurz zur Studienberatung und dann auch durch Deutschland getourt, habe mir die ganzen Unis angeschaut und habe dann die Brand Academy für mich gefunden und da haben wir uns beide auch kennengelernt und war eigentlich, haben ein Uni-Projekt nach dem anderen gemacht, haben beide ich Brand Management, Lupo Brand Design studiert und haben wirklich gelernt, wie man eine Marke eben aufbaut und auch kommuniziert. Und ich glaube, das sieht man auch so ein bisschen, dass wir vom Branding kommen und haben es ein bisschen andersrum wie ihr gemacht, dass wir voll auf Marke sind und dann so ein bisschen geschaut haben, wie verkauft man das Ganze auch. Und haben das Ganze in 2014 dann gestartet. Vielleicht willst du noch zwei, drei Worte zu dir sagen,
jetzt Lupo. Bist du schon nach vorne gesprintet, ja. Genau. Lupo, 28, aus dem Rheinland ursprünglich. Hab während dem Abi damals schon als Fotograf so ein kleines Fotostudio, das heißt meine erste unternehmerische Erfahrung im kreativen Bereich neben dem Abi gemacht, habe dann an der Tankstelle gejobbt und so war schon immer kreativ und wollte dann immer auch in die große weite Welt hinaus nach dem Abi, habe das auch gemacht, bin dann auch viel gereist wie Basti und eben haben wir uns in Hamburg dann beim Studium, ich habe Brand Design dann eben studiert, wie Basti schon auch gesagt hat, ja und da haben wir uns kennengelernt, lieben gelernt sozusagen als Kumpels und eben gleiche Interessen verfolgt und ja 2014 dann neben der Uni als kleines Side-Project die ganze Nummer im WG-Wohnzimmer gestartet und ich glaube, das war ja die ursprüngliche Frage, wann es war sozusagen, ja und so sind wir dann überhaupt dazu gekommen.
Und das war gar nicht Birds oder Flaschenpostchen, muss man dazu auch sagen, also wir haben mit The Wolf angefangen. Zwei haben das auch mit zwei Freunden davor gemacht gehabt und der Vater hieß halt Wolfgang und der hat auf dem Weingut gelebt, hatte Burnout und hat sich da eben niedergelassen. Deswegen haben wir das Produkt auch The Wolf dann genannt, also die Hommage an den Vater Wolfgang. Und das war so ein Cognac-Krapper Obstler eigentlich in die Richtung und hatten so die Idee, so digestiv wieder sexy zu machen und ja, so fing das Ganze eigentlich da bei uns an oder so sind wir eigentlich in die Schnapsbranche eigentlich reingerutscht und dann hat das Ganze gestartet, ja.
Also eigentlich keine Ahnung gehabt tatsächlich von Alkohol und auch gar nicht so krass die, ja, den Background zum Thema Alkohol und Thema Genuss. Also aus der Branche kommen wir tatsächlich gar nicht mal. Ja. Aber durch die Geschichte dann eben mit den zwei Kumpels aus der Uni, mit dem Vater, der gesagt hat, hey, hier gibt's einen Schnaps aus Wein. Ja. In Mannheim auch, da wieder Bezug zu euch. was super irgendwie interessant war. Und da gab's dann eben eine ungelabelte Flasche. Und wir hatten dann eben den Drang, natürlich aus diesem Markenstudium irgendwie daraus eine Marke zu machen. Und hatten aber eigentlich gar nicht so viel Peil, was wir da tatsächlich machen. Und so ging das dann eben los, dass wir gesagt haben, jo, es gibt in diesem Schnapsbereich, also das ist jetzt eher so ein Digestiv, also was man nach dem Essen trinkt, diesen Obstler oder halt auch, also das kann man sich vorstellen in Richtung Obstler, aber hergestellt aus Wein, wie ein Weinbrand und kriegt das Aroma durch die Verfeinerung mit Früchten. Ja. Und ja, haben wir dann gesagt, wir bringen jetzt eine neue Kategorie, eine Spirituosenkategorie auf den Markt damals. So ging das eigentlich ganz früher los, 2014 mit Weißbrand. Also wir haben den Weißbrand sozusagen, den ersten Weißbrand auf den Markt gebracht. mit der Marke The Wolf.
Das schließt, glaube ich, auch für mich den Kreis, weil euer Werbemanager bei Amazon heißt noch Weißbrand, oder?
Genau. Ja, jetzt schon. Und ja, wir haben halt in der Uni gelernt, komplett was Neues zu machen, halt nicht irgendwas zu imitieren, sondern wo ganz was Neues reinzugehen und hatten halt dann wirklich die Idee oder haben den Ansatz verfolgt, dann eine neue Produktkategorie aufzumachen. Und ja, da war dann wirklich die nächste Hürde eigentlich, dass wir gar nicht wussten, wo stellen wir es am Ende irgendwie hin. Also es gibt ja kein Weißbrandregal in dem Sinne. Es gibt Gin, es gibt Wodka, es gibt Weinbrand, es gibt Grappa, aber es gibt kein Weißbrand. Und wo stellst du es dann auch hin? Ne? Also das war dann so die erste Frage. Eigentlich ganz gut von der Idee, aber wo packen wir es dann hin? Aber waren da wirklich in den Top-Gastronomien vertreten von verschiedenen Sterne-Gastronomien über Käfer, Dallmayr, Manufaktum und so weiter und so fort. Und ja, haben dann diesen Digestiv eben angeboten. Und
ja, man muss dazu sagen auch, dass das Produkt an sich 130 Euro gekostet hat in einer 07er Flasche, also super hochpreisig auch, eine sehr exklusive Zielgruppe angesprochen, haben da so eine richtige Luxusmarke drum gestrickt, die halt, ja, die echt sexy auch war, wo uns teilweise dann auch Agenturen nette E-Mails geschrieben haben und gesagt, hey, was ist das für ein nices Design auch und richtig cool, könnt ihr mal vorbeikommen für ein Tasting und so in Hamburg damals da, als wir dann an der Schanze saßen und das Zeug entwickelt haben sozusagen und haben damals noch gedacht auch, dass wir uns ein bisschen schicker machen müssen. Am Ende waren wir normale Studenten in Hamburg dann noch vielleicht ein bisschen schicker, aber dann haben wir uns dann echt so damals Sakkos und schicke Schuhe und so, weil wir ja ein Sterne Restaurants gegangen sind.
Dachten, wir müssen uns auch so anziehen, ist ja klar.
Ja, die haben wir, glaube ich, einmal angehabt, da wurden wir ausgelacht beim ersten Termin und dann seitdem nicht mehr. Seitdem liegt es auch bei uns im Schrank.
Weil wir wirklich zum Barmanager dann mit Anzug reinmarschiert sind, mit Krawatte und allem drum und dran, weil wir diesen Vater Wolfgang ja verkörpern wollten, den Unternehmer. Und ja. Da hörst du vielleicht schon draus, wir wollen wirklich um jedes Produkt so eine Geschichte eben erzählen und das ist eben der Vater Wolfgang gewesen und deswegen The Wolf und das war wirklich so unser Kickoff. Lupo hat auch seine Bachelorarbeit dann drüber geschrieben und ja, ich dann später über Birds.
Ja. Würdet ihr jetzt sagen, so, ich glaube, naja, 7 Jahre später, was ist bei euch größer oder kann man es überhaupt sagen, so die Leidenschaft fürs eigentliche Produkt jetzt oder die Leidenschaft tatsächlich so eine Marke außenrum zu stricken?
Mittlerweile glaube ich beides irgendwo, aber weil es muss ja irgendwie zusammenpassen auch und wir haben schon extrem viel uns auch mit dem Thema Produkt auch beschäftigt, Produktion, Herstellung, dann durch die Thematik, was ja jetzt auch sozusagen folgt in der Story nach The Wolf, was so ein Produkt, was uns gegeben wurde, wo wir nur das Branding gemacht haben, kamen wir dann eben auf die Idee, lass uns ein Produkt für die Bar machen, womit wir uns selber auch mehr identifizieren können. Wir sitzen eher in Bars, gar nicht so in Sterne-Restaurants. Und wie geil ist es dann eben, ein Produkt zu haben, was in der Bar steht. Ja. Und haben uns dann eine Destillerie in der Nähe von Hamburg gesucht und haben gesagt, hey, wir wollen gerne ein eigenes Produkt entwickeln, weil wir haben ja in Hamburg gelebt, studiert zu der Zeit und hatten jetzt keine eigene Brennerei vor der Tür natürlich in der Schanze, konnten uns das auch nicht leisten und haben halt dann Partner gesucht und haben uns intensiv mit der ganzen Thematik Destillation, Mazerierung, wie bei einem Gin, ist bei dem Börzer eben entsprechend ja auch Botanicals verarbeitet. Und wir wollten dann damals, wie du auch eben schon gehört hast, bei The Wolf sehr unique sein, haben wir dann mit Birds eben damals einen Gin rausgebracht, der kein Gin ist, erstmal, mit dem Basis Wein, aber mit Botanicals verfeinert. Und das Besondere war, dass es eben kein Wacholder als Botanical mit drin hat. Und dadurch durfte man es auch nicht Gin nennen und wir wollten auch gar kein Gin sein. Und dementsprechend gab es da auch keine Regularien für so ein Produkt. Mhm. Und wir konnten uns so total frei entfalten und mussten es aber erstmal wirklich intensiv mehrere Monate in diese ganze Thematik Produkt reinversetzen. Und haben dann jede Woche da Chargen angesetzt und haben da mit Weckgläser am Anfang rumgesessen, haben uns eine Tischdestille aufgebaut im Wohnzimmer, haben versucht da ein bisschen erstmal selber und haben aber dann irgendwann schnell gemerkt, ey, da müssen wir mit einem Experten arbeiten, aber uns war immer wichtig, auch das Produkt zu verstehen und nicht nur einfach, ich kaufe irgendwas und verkaufe das in schön, sondern wirklich da auch ein richtiges, also dass es ein Fundament hat und dass wir selber wissen, was wir verkaufen am Ende auch und dementsprechend muss man so heute sagen, ist beides. Also wir sind immer noch fasziniert eben von diesem ganzen, von der Vielfalt auch in diesem Spirituosensegment. Aber weil es ja eben so viele Kategorien auch innerhalb von Gin, wo wir intensiv sind, gibt es halt extrem Vielfältigkeit. Also das ist einfach über 700 Gin-Marken gibt es ja allein in Deutschland. So, und am Ende kannst du dich da nur absetzen mit einer geilen Marke und dann schließen wir den Kreis zu dem Thema Marke. Das heißt immer noch natürlich eine sehr, sehr große Leidenschaft, wo wir, glaube ich, ja, ohne die wir jetzt heute auch nicht noch da wären, glaube ich, bei 700 Gin-Marken ist es einfach auch schwer, sich dazu zu beweisen und dann da eben mit vorne zu spielen. Und dementsprechend beides tatsächlich.
Wie viele Gin-Marken gab es, als ihr angefangen habt? Also so für mein Gefühl, ich befasse mich, muss ich sagen, noch nicht so lange mit Gin, aber ich habe für mich immer so das Gefühl, die meisten Gin-Marken kamen so in den letzten 2 Jahren und plötzlich sind irgendwie super viele Gin-Marken da und ihr wart ja aber eigentlich noch davor dann da, ne?
2015, als wir den Birds entwickelt haben, da ging es gerade so richtig los mit diesem, sagen wir mal, Gin-Hype, dass dann auch richtig viele Gin-Marken auf den Markt gekommen. Das haben wir dann auch gesehen, gemerkt und haben gesagt, hey, lass uns jetzt schon was anderes machen. Wir waren also immer schon 2, 3 Schritte weiter. Bis heute ist der Gin, also es steigt immer noch, die Nachfrage steigt ja entsprechend auch. Also das ist es gar nicht auch, dass es wieder runtergeht. Aber ich weiß gar nicht, wie viel es damals gab, aber es gab damals auch schon richtig viele, bestimmt auch 300, 400. Also dann kam immer, also es kam dann natürlich irgendwann gefühlt jedes Dorf, jeder Club hat irgendwie seinen eigenen Gin entwickelt und dann wurde das natürlich so ein bisschen größer und die ganze Nummer wurde aber dann auch irgendwann nicht mehr nur in Großstädten getrunken, sondern halt auch ein bisschen auf in ländlicheren Gegenden. Ja. Und entsprechend war dann natürlich immer trotzdem, und gerade dieses Regionale ist ja auch ein Riesentrend, wo eben viele Leute auch aus der Region dann ihre Produkte auch genießen wollen. Ja. Und dementsprechend haben dann natürlich viele auch irgendwo einen Platz, was ja auch die ganze Gin-Welt befruchtet und eben auch irgendwo spannender macht. Und deswegen gibt es hier mittlerweile auch so viel Gin-Tastings und ja, wird einem nie langweilig, ne? Also das ist Wahnsinn. Also genaue Zahlen, wie viel es dann das gab, das zu dem Zeitpunkt 2015, kann ich dir gar nicht sagen.
Und dass es wahrscheinlich zu dem Hype kam, war auch wahrscheinlich durch so Erfolgsstories wie Monkey 47, das ist dir wahrscheinlich ein Begriff.
Das wollte ich gerade fragen. Gab es da irgendwie so einen Punkt, wo man gesagt hat, so darauf ist es so zurückzuführen, dass, ich meine, Gin, wie lange gibt es Gin schon? Hunderte von Jahren aus England, oder?
Das ist ein Produkt, das gibt es schon jahrelang und so ist immer mal natürlich ein Thema wieder, geht nach oben und da steigt jetzt die Nachfrage, also das verschiebt sich dann von Jahr zu Jahr und ich glaube, durch genau solche Erfolgsstories, wie ich gerade schon gesagt habe, von Monkey 47, ist dann noch mein Augenmerk natürlich drauf und wenn es dann auch noch man die Produkte erstmal sieht, ich glaube dann, und sich dafür interessiert, ich glaube, dann sieht man die auch nochmal mehr und das ist, glaube ich, dann nicht zu übersehen, dass der Gin-Trend stetig weiter wächst.
Ja, und die ursprüngliche Form vom Gin kommt ja ursprünglich auch, soweit ich weiß, mich informiert habe, die letzten Jahre, da streiten sich ja auch die Experten, aber eigentlich aus Holland, vom Geneva, dass die ursprüngliche Form hat sich dann weiterentwickelt. Und generell ist das Thema Gin halt wirklich mal so ein Getränk gewesen, was nicht mehr so gehypt war vor vielen Jahren, was eher so ein, ja, auch so einen schlechteren Ruf hatte und was aber dann durch diese Hendrix oder auch anderen Gefolgsgeschichten, die ja in den letzten Jahrzehnten so gekommen sind, dann Monkey 47 aus Deutschland, The Duke aus München, die eben schon Vorreiter waren eben, die damals dann schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben, wo das Thema dann einfach in Deutschland, glaube ich, nochmal viel krasser geschoben wurde und mittlerweile dann halt auch auf einmal so in den ersten Rängen stand wieder, in den Top-Bars und eben auch nicht mehr so verrufen war, wenn man Gin getrunken hat. Das ist jetzt mittlerweile natürlich so ein In-Getränk geworden, aber das war tatsächlich vor einigen Jahrzehnten halt nicht so. Es gab schon immer Gin, aber halt es war nicht so das Getränk, was die Leute getrunken haben in den Top-Bars. Und das ist heute natürlich anders.
Habt ihr da Schiss manchmal, dass das irgendwie so ein Hype ist, der auch irgendwie wieder vorübergeht? Oder dass ihr dann irgendwie sagt, boah, da müssen wir vielleicht irgendwie mal noch andere Produkte nebenher entwickeln, weil das kann auch irgendwie schnell wieder vorbei sein? Oder seid ihr der festen Überzeugung, Gin wurde jetzt einmal irgendwie wiederbelebt und bleibt jetzt erstmal?
Also Schiss jetzt nicht unbedingt. Wir sehen wirklich den Trend, dass der weiterhin steigt. Und es wird jetzt nie so wahrscheinlich kommen, dass von heute auf morgen einfach mal keiner mehr Gin trinkt. Das ist ja wie bei Wodka. Es gibt ja, also jedes Jahr gibt es ja auch irgendwie, was die Presse schreibt, was Neues, was irgendwie jetzt gerade im Kommen ist. Dann ist es der Korn, dann ist der Tequila und dann ist es Mezcal. Und am Ende ist aber, was konstant wirklich ja auch steigt, ist einfach Gin. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen persönlich, dass das jetzt von heute auf morgen einfach so das Ding vorbei ist. Also ich glaube, da müssen wir uns jetzt gar nicht so krasse Gedanken machen.
Und da arbeiten wir natürlich dran, dass das jetzt nicht von heute auf morgen vorbei
ist. Was natürlich schon man merkt, ist ja natürlich so dieses ganze Nachhaltigkeitsthema oder bewusstes Leben, dass sich viel tut, gerade in diesem Spirituosensegment oder Gin-Segment in Richtung auch alkoholfreie Produkte. Was, glaube ich, jetzt immer, also was jetzt extrem krass wächst, ist eben wirklich da so alkoholfreie Alternativen zu Gin, so Non-Alcoholic Spirits, die da vor ein paar Jahren durch Seedlip so ein bisschen aus UK gekommen sind und jetzt schon eine richtig große Nummer, teilweise dann auch einige Firmen von größeren Konzernen übernommen wurden und was jetzt gerade so ein neues Ding ist natürlich und was natürlich auch total legitim ist, weil was trinkt man, wenn man mal nicht trinkt und das ist sozusagen eine geile Lösung, man will nicht mit der Cola oder so daneben sitzen, sondern eben entsprechend dann mal mit einem alkoholfreien Gin Tonic vielleicht, der ist natürlich offiziell kein Gin ist, aber ein bisschen inspiriert vom Gin und das gibt es jetzt einerseits natürlich im Gin-Markt, aber auch in anderen und deswegen wird das sicherlich auch ein spannendes Thema in der Zukunft sein, wo wir sicherlich auch dann reingehen werden.
Ja, super spannend. Wie ging es weiter? Wolf, The Wolf ist ausgelaufen.
The Wolf? Nee, den gibt es tatsächlich noch. Wir haben noch immer Restflaschen. Also ist auch bald einer auf dem Weg zu dir.
Oh, da bin ich gespannt. Ich kann mir nämlich geschmacklich, muss ich sagen, gar nicht so viel drunter vorstellen, vor allem durch die Kreuzung, die da vorhin. Ich bin gespannt. Das ist dann, das gibt's noch. Und dann ging's los, Bird's Gin. Und ihr habt's vorhin kurz angeschnitten, eigentlich erstmal sehr fokussiert auf Einzelhandel, wie man es wahrscheinlich auch, Einzelhandel, Bars, Gastronomie, wie man es wahrscheinlich auch von der Spirituose vermutet, ne?
Voll, also wir sind ja so ein bisschen abgedriftet, was so nach Wolf passiert ist, aber wir haben uns in 2015 kam dann eben Birds auf den Markt und dann haben wir uns halt auch gesagt, ja, jetzt entweder ganz oder gar nicht und haben dann Kredite aufgenommen und sind dann auf unsere erste Messe in 2015 auf die Bar Convent in Berlin gegangen und haben da das Produkt Birds dann eben platziert. Und ja, Kredit bekommen, dachten uns erstmal geiles Office, Auto geholt und dann ging es eigentlich los und haben das Office eigentlich nie benutzt, weil wir nur auf Bartour waren, durch Deutschland gepäst sind und eine Bar nach der anderen abgeklappert haben, im Auto geschlafen und bei Freunden und haben dann wirklich halt so auch diese Branche mehr und mehr eben kennengelernt und auch verstanden. Und ja, hat uns eben auch da enorm viel gebracht, aber der Kredit ist Stück für Stück geschmolzen, muss man sagen, ehrlich.
Die Gastro ist teuer.
Ja. Und ging es eigentlich weiter, dass wir uns danach erstmal ein zweites Auto geholt haben, weil wir dann gesehen haben, eine eigene Bar wäre ja eigentlich auch ganz cool. Also haben uns eine mobile Bar dann eben ins Auto reingestellt und sind dann eben von Event zu Event gefahren. Dann teilweise für eine Flasche von Hamburg nach München gefahren und haben dann da unsere Produkte eben vorgestellt oder unser Produkt. Und war super spannend und auch lehrreich, aber hat natürlich auch das eine oder andere gekostet, aber sind an Erfahrungen auf jeden Fall reicher geworden.
Okay, ja, also bin ich gespannt. Irgendwo muss jetzt die Kurve kriegen, kommen zu, dann haben wir Geld verdient, oder?
Ja, das zieht sich noch ein bisschen.
Das ist wie ein Kaugummi. Am Anfang hat jeder aus der Branche, wir haben es ja auch mit vielen Leuten unterhalten immer und vielen in den Bars gewesen und man kennt es, man unterhält sich mit Leuten und sagt, hey, du musst in die Bar, in der Bar und da und das baut die Marke auf und du musst im Käfer in München sein als Fachhandel, ansonsten musst du dich über die Bar aufbauen und entsprechend haben wir da uns auf die Bar konzentriert und sind da halt rumgefahren, wie Basti gerade schon gesagt hat und haben dann aber gemerkt, dass das einfach auch ein sehr schwieriges Thema ist, ohne, wir haben immer noch, also auch für den Kredit, also das war jetzt dann nicht so, dass wir halt Millionen im Schlepptau hatten, sondern halt natürlich da irgendwie ein paar Monate von irgendwie über die Runden kam, aber man muss in der Gastro halt schon viel WKZ zahlen, dann, das ist so ein Kampf der Giganten, sagen wir heute immer, zwischen den großen Pernod, Ricard, Diageo, Bacardi, die natürlich da sich einkaufen können und das am Ende als so Schaufenster nutzen für ihre Marken, die sie aber natürlich weltweit global verkaufen und am Ende auch das meiste Geld oftmals eben über den Handel machen und vor allem, die haben dann natürlich große Verträge über die Gastronomie und sind halt so ein Pouring-Produkt ganz oft und das sind wir mit einem Produkt zwischen 30, 40 Euro im Laden jetzt, natürlich nicht. Das ist eher was, was dann halt jemand auf Nachfrage bestellt oder was du auf einer Karte haben musst. Und entsprechend lebt das Geschäft total von, ja, den Persönlichkeiten. Und wir konnten gar nicht uns teilen mit 2, 3, 4 Personen. Wir waren ja ein kleiner Gründerkreis. Und dass man halt in allen Bars ständig sein konnte. Und es ist auch ein sehr schnelllebiges Business. Da bist du gerade mit jemandem warm. Und dann nach 2 Monaten arbeitet der schon nicht mehr da und du musst wieder von Null anfangen. Ja, und das ist uns ein paar Mal so wieder auf die Füße gefallen und hatten da auch dann mal eine Agentur, und wo wir gedacht haben, hey, die kann das vielleicht ein bisschen besser drauf mit ihrem 8-köpfigen Team in ganz Deutschland. Aber hat am Ende dann einfach mehr Geld gekostet, als dass es eingebracht hat tatsächlich. Und deshalb hat sich das alles noch ein bisschen gezogen, wodurch wir dann irgendwann von Schnapsverkauf ein bisschen auch wieder in diese, womit es eigentlich angefangen hat, ich habe früher so Webseiten mal gemacht und so Brand-Design-Sachen für andere Brands, dass wir damals auf einer Messe standen und dann ist der Einkäufer von Jacques Wine Depot bei uns vorbeigelaufen und den haben wir betrunken vollgequasselt und haben ihm dann einfach eine Eigenmarke verkauft, die wir jetzt dann demnächst bei Jacques sozusagen gemacht haben. Ja, und haben dann sozusagen uns durch so Agenturjobs weiterhin durchgebockt. Haben dann gedacht, komm, alles, was wir verdienen, stecken wir in die Marke, ins Brandbuilding, vielleicht kommt dann so der Schub. Ja. Aber ja, dadurch natürlich viel so dann noch in die Richtung gegangen und haben dann auch für eine Zimmerei mal eine Website gemacht. Am Ende haben wir gemerkt, oh, wir machen ja, also wir sind eigentlich wieder da, wo wir eigentlich herkommen, diesen kreativen Bereich, aber irgendwie ist es nicht so, dass man sich da irgendwie erfüllt hat, weil am Ende macht man halt immer für andere Leute natürlich irgendwie, entwickelt man eine Marke und gar nicht für sich selber, macht viel mehr Spaß für sich selber. Und wir wollten ja Unternehmer sein, wir wollten unsere Ideen ja in den Markt bringen und Leute irgendwie damit glücklich machen, nicht mit unserer Kreativarbeit, wo man am Ende irgendwie viel Zeit investiert, am Ende schätzt der Kunde das halt nicht, was man sich da ausdenkt oder so. Ja, das dementsprechend waren wir dann, hatten wir dann damals da zu dieser Agenturzeit, das war dann 2017, 17 war es, ne? Haben wir dann, weil wir 2 Praktikanten noch hatten, die wir hatten mit Jacques Wine Depot einen ganz guten Deal für unsere Verhältnisse, dass wir halt dann 2 Praktikanten, um überhaupt das stemmen zu können, neben dem Spirituosenverkauf, haben wir dann Flaschenpost-Gin entwickelt, als ersten Gin. Weil, wie gesagt, der Birds war ja bis dato gar kein Gin, sondern nennt man heute Botanical Spirit. Und auch das war wieder ja ein Produkt, wo man nicht nachsucht. Und wir haben gesagt, hey, lass doch mal probieren, mit uns, also vielleicht liegt's wirklich an der Marke, ist die vielleicht nicht so toll, oder liegt's an uns vielleicht, oder liegt's am Produkt einfach generell, und am Ende haben wir gesagt, komm, lass mal einen Flaschenpost-Gin auf den Markt bringen, ein Gin mit Sprüchen drauf, wie gibt deinem Leben einen Gin, oder ohne dies alles ginlos, und auf jeder Flasche ist ein Flaschenpost, also das Markenkonzept ist eben Flaschenpost, jede Flasche erzählt eine Geschichte und bringt dich irgendwie mal zum Lächeln, zum Nachdenken, ein bisschen auch inspiriert von True Fruits, was wir ganz cool fanden damals, ja, und haben dann eben den Gin mit Sprüchen rausgebracht und den auf den Markt gebracht, und der lief dann deutlich besser, weil natürlich Gin einfach die Leute schon kennen.
Ja, und weil man zum ersten Mal eine Zuordnung hatte. Also du konntest es sehr greifen einfach. Wir haben halt gesagt immer, hey, wir müssen ganz anders immer sein als die anderen. Und aber es fragt natürlich keiner direkt danach. Und wenn du halt natürlich auch wenig Geld hast, um das auch zu pushen, dass die Leute auch Weißwein, Botanical Spirit auch kennenlernen. Und so war es halt zum ersten Mal, dass wir es auf eine Karte schreiben mussten unter Gin und im Regal auch ins Gin-Regal packen konnten. Und ja, hat halt dann super funktioniert, weil es so ein Eye-Catcher ist. Ist halt ein klassisches Geschenk und die Leute wussten halt sofort, was es ist, weil dick eben Gin drauf stand. Beim Birds und The Wolf hatten wir teilweise so, dass die Leute gefragt haben, ja, es ist eine Seife oder was ist es denn überhaupt, in welche Richtung geht das Ganze? Und da war es für die Leute dann eben direkt klar. Also war da ein sehr großes Learning auch.
Also auch Weißbrand ist ja auch im Namen Brand und für viele Jüngere, die wir auch ansprechen, die Millennials ist Brand eher was Brennendes, aber das für den Kenner ist Brand eher was Hochwertigeres als ein Obstgeist oder ein Kräutergeist, und das ist halt natürlich, haben die Leute aber nicht verstanden, das mussten wir dann erstmal lernen und haben wir dann mit diesem Flaschenpost-Gin zum ersten Mal ein Produkt, was wir so, ja, einfach so ein bisschen, muss man sagen, nebenher erstmal entwickelt haben, was dann auf einmal zu dem Produkt geworden ist, was dann ein bisschen Überhand genommen hat, relativ schnell. Und wo wir dann gerade so am Anfang viel so dann auch gemerkt haben, es ist auch ein geiles Customized-Geschenk, also für Firmen. Ja. Man halt damals für Ströer, hatten wir dann beginnliche Weihnachten wünscht Ströer, und dann gab es dann eben mehrere hundert Flaschen für die besten Partner von Ströer, und das war dann so der Kickoff für uns, Flaschenpost Gin mit unserer Nummer 1 erstmal.
Ja. Wie war das? Also es war dann quasi die dritte Marke. Was für ein Ansatz seid ihr da gefahren? Gerade vom Vertrieb. Habt ihr gesagt, okay, wir müssen alles nochmal neu machen? Ihr habt ja alles überdacht. Ihr habt überdacht, okay, vielleicht liegt es am Produkt, vielleicht liegt es irgendwie an der Marke selbst oder an dem Weg, wie ihr bisher vorangegangen seid. Seid ihr so dann direkt den Einzelhandel dann mit dem Produkt dann angegangen, weil ihr auch gesagt habt, das ist jetzt auch mal einfacher zu vermitteln, weil man kann es einfach unter Gin listen?
Also klar, wir sind dann halt Fokus auch auf den Einzelhandel gegangen, weil da natürlich auch nochmal ganz andere Mengen dann gedreht wurden. Und haben dann auch unser Office, muss man sagen, auch erstmal in Hamburg abgegeben und die Autos und so. Also das heißt, wir konnten auch nicht mehr zu den Kunden dann eben hinfahren und haben halt dann viel aus der Not heraus dann auch angerufen. Und so ist ja jetzt auch unser Ansatz da eben, dass wir wirklich Telesales dann eben machen und da den Leuten das Ganze eben näher gebracht haben. Und das war für die Leute halt sofort verständlich. Ja, der Gin mit dem Spruchkonzept drauf, mit humorvollen Sprüchen, der dich zum Lachen bringt. Und hat dann im Handel wirklich sehr gut funktioniert. Und ja, einer unserer stärksten Partner war dann noch zu dem Zeitpunkt Galeria Kaufhof.
Da haben wir so ein bisschen auch in dieser traditionellen Spirituosenbranche, da muss man sich das vorstellen, wie ich eben gesagt habe, dass der Vertreter mit seinem Koffer irgendwie von Bar zu Bar und dann da die Produkte vorstellt. Und wir haben halt auf einmal, ich habe zu der Zeit, wo ich nach Berlin gezogen, war ein bisschen inspiriert von den ganzen Berliner Startups, wie die dann auch den Vertrieb gestalten. Und wir waren total offline, aber wir dachten so, hey, guck mal, die machen alle Telesales und akquirieren Kunden. Kann man das nicht mit irgendwie dem Handel auch machen? Dann muss man da immer vorbeifahren, weil wir haben ja auch gar nicht die Kohle jetzt irgendwie mehr, da irgendwie mit dem Auto hinzufahren. Haben wir gar kein Auto mehr, arbeiten vom Homeoffice und haben auch jetzt irgendwie, lass uns das mal irgendwie so angehen, haben das die Prozesse da irgendwie Stück für Stück irgendwie optimiert und haben total für diese relativ alteingesessene Branche ein sehr innovatives Geschäftsmodell entwickelt, dass wir ja sie mit einem digitalen Ansatz dann in den Offline aber trotzdem verkauft haben über Calls und das eben entsprechend auch schön aufbereitet, so dass man eben von zu Hause aus eben die Kunden mega geil betreuen konnte. Und klar gab es dann auch viele auf ländlicheren Gegenden, die gesagt haben, hey, ich mache nur Geschäfte mit dir, wenn du vorbeikommst persönlich. Das ist einfach so ganz oft. Bis Corona, also jetzt sind wir eigentlich ganz ganz happy natürlich, dass dann man da ein bisschen bewusster da noch mit umgeht und auch mal mit einem Videocall oder mit einem Telefonat happy ist. Aber das war dann so 2018 für uns, haben wir so ein ganz neues Vertriebsmodell mit durch den Flaschenpost-Gin für uns entdeckt, was wir so ein bisschen Proof of Concept gemacht haben. Das heißt, so 4 Jahre später eigentlich so ein bisschen auf das, was wir heute immer noch tun, worauf wir dann gekommen sind, nachdem wir mit der Gastro uns so ein bisschen die Hörner gestoßen haben, natürlich weiterhin gemacht, aber trotzdem Fokus dann irgendwo auch da gehabt. Und das ist dann so 2018 eben in den Fachhandel und so eher so Kaufhäuser gewesen. Was dann für Corona natürlich auch wieder schwierig war, was dann danach das Jahr kam.
Wie war eure Verteilung offline, online vor Corona, also jetzt quasi vor genau einem Jahr? Wie war das?
Also wir hatten 2019 15% online, 85% offline.
Das ist natürlich eine schlechte Ausgangslage für Corona.
Tatsächlich, ja. Vor allem, wir hatten im Handel auch, wenn man was Gutes, ja, wir haben ein Produkt, was es auch in Supermärkten geben könnte. Ja. Ne? Mittlerweile natürlich vermehrt. Am Anfang hatten wir sehr stark eben auf Kaufhof Karstadt und die hatten dann auch natürlich teilweise schließen müssen. Und wir mussten komplett, also 2018 haben wir sehr stark unseren Kundenstamm aufgebaut und 2019 war es dann wirklich dann sehr schwer. Aber dann haben wir uns mehr auf Edeka-Rewe-Filialen konzentriert und sowas wie Metro und haben versucht, da eben entsprechend zu platzieren und haben zudem dann auch 2019 wir wollten gerade auch dieses ganze Thema ausrollen, dann kam Corona, also hatten auch 4 Leute eingestellt und 2 Wochen später war dann so Lockdown irgendwie und wir sind shit, was machen wir jetzt, auch im Offline, selbst bei Edeka, Rewe war es dann teilweise auf einmal schwierig, weil die dann gesagt haben, hey, du, ich brauche gerade Klopapier, ruf mich gerne nach Corona an, ich habe jetzt gerade keine Gedanken für einen neuen Gin, habe ich genug Gin. Ja, und dann haben wir in der Nacht- und Nebel-Aktion auf einmal, Shopify eingearbeitet, in Facebook-Ads und haben gedacht, komm, letztes Mal, wir haben da vorher nie Geld in Werbung gesteckt, also weil wir gar kein Geld hatten auch für irgendwas. Wir haben nur Vertrieb gemacht und haben über Persönlichkeit versucht und PR natürlich, waren viel Magazinen und so, aber nie so richtig so, dass wir Performance-Marketing oder irgendwas Online-Werbung gemacht haben und dann aber voll krass eingestiegen und versucht da eben ein neues, ja, eine Chance zu sehen, und nicht jetzt zu versickern da in dem Frust und haben das dann eben, sind das angegangen.
Okay. Und dann, aber gleichzeitig war doch dieser Hype schon da, aber den konntet ihr quasi gar nicht so abfangen. Also alle Leute waren daheim, haben angefangen, so blöd wie es klingt, zu trinken. aber hatten halt irgendwie mehr Zeit daheim, waren weniger in irgendwie Gastronomie-Bars. Alle hatten ja dann schon irgendwie so einen Uplift in den Käufen. Habt ihr das auch gemerkt vom Supermarkt oder habt ihr gemerkt, okay, da ist jetzt zwar ein Uplift da, aber wir können den gar nicht so abgreifen, weil, wie ihr gesagt habt, alle eigentlich damit beschäftigt waren, Klopapier ranzuholen?
Ja, da muss man vielleicht zum Handel sagen, wir waren halt davor wirklich in diesen ganzen Kaufhäusern und sowas unterwegs, also wo es die geschlossen worden sind, also wie KDW, Alsterhaus, ja, und Galeria Kaufhof, was ich vorher schon gesagt habe, was einer unserer größten Partner war, hatte ja auch so leichte Probleme letztes Jahr oder jetzt immer noch und ja, deswegen haben wir da wirklich unseren Fokus erstmal verschieben müssen zu den ganzen LEHs wie Edeka, Rewe, wo wir dann auch erstmal reinverkaufen mussten und für die Leute war das auch erstmal eine komplett neue Situation und die haben gesagt, hey, ich habe mein bestehendes Sortiment und nerv mich jetzt nicht, wenn du Klopapier hast, schön und gut, sonst schleich dich. Aber wir sind da hartnäckig geblieben und dachten auch jetzt, das kann es doch jetzt wieder nicht sein. Jetzt ging es zum ersten Mal nach oben und dann Corona, da 3 neue Leute davor eingestellt und ja, haben dann erstmal Kurzarbeit angemeldet und dann unsere neuen Shopify-Shops aufgesetzt und dann hat das eine sehr positive Wendung genommen, das Ganze.
Also erstmal negativ, war erstmal ein starker Hustle natürlich, muss man sagen. Ne?
Also es war also jetzt nicht so nach.
Ja, also erst war ja, wir mussten erstmal wirklich, wir haben noch einen Monat weiterhin angerufen, haben alles gegeben im ganzen Team, auch da wissen wir es heute sehr zu schätzen, dass alle komplett so an einen Strang gezogen haben und da Vollgas gegeben haben und gesagt, hey Leute, ey, wir müssen irgendwas tun, wir müssen halt aber durchhasseln, wir müssen jetzt noch mehr geben, ja. Und haben jetzt nicht mal direkt Kurzarbeit, sondern haben erst versucht, noch einen Monat durchzuarbeiten und dann haben wir erst gemerkt, okay, wir müssen toll. Jetzt die Stärksten nach vorne und alle anderen runterschrauben, Kurzarbeit und nur noch irgendwie 3 Stunden am Tag die besten Zeiten abgreifen, vormittags irgendwie, am besten auch nicht montags und freitags. Das war so unsere Devise und dann haben manche Leute aber auch in den 3 Stunden mehr Umsatz gemacht als irgendwie in der ganzen Woche, was irgendwie ganz spannend war dann lustigerweise, aber im Verhältnis natürlich deutlich weniger. Also wir haben krassen Einbruch gehabt und das hat sich dann auch 2-3 Monate gezogen, bis die Leute irgendwann doch wieder, also wo das Thema Corona ein bisschen normaler war wieder für die, also es war dann wie gewohnt, also schon gewohnt. Am Anfang war erstmal so, die Welt ist zusammengebrochen und ich rufe nach Corona an, dann irgendwann war das Thema nicht mehr so präsent als erstes und man hat gesagt, ja, ich könnte jetzt, weil du sagst ja auch, klar, die Leute laufen in alle Supermärkte, dementsprechend müsste es ja dann boomen, aber wir waren gar nicht so viele Supermärkten, dass wir da was abgreifen konnten und das ist das Problem eben gewesen auch und dann erstmal natürlich so ein bisschen Durststrecke, wo wir dann aber trotzdem auf der anderen Seite, Thema Amazon, jeden Monat krass gemerkt hat, dass es dann natürlich nach oben gegangen ist. Und auch im Online-Shop haben wir uns natürlich am Anfang auch ein bisschen schwer getan, aber sind da auch mit innovativen Ansätzen vorangegangen und haben da auch auf einmal dann natürlich einen Channel aufgebaut, der Umsatz gemacht hat. Mhm. Und ja, das ist dann bis heute auch so geblieben, dass wir auch weiterhin online und Amazon dann Fokus auch setzen und entsprechend heute auch einen großen Teil ausmacht.
Wie ist eure Umsatzverteilung jetzt ein Jahr später? Also vorher hast du gesagt, 15% offline, 15% online, 80 online, so.
85?
85 offline, wie ist sie
jetzt? Jetzt ist 50-50 tatsächlich. Also es ist wirklich krass, wie sich's verschoben hat. Und also trotzdem beides halt nach oben auch, weil wir jetzt halt auch merken oder auch die Edeka-Märkte und Rewe-Märkte das auch als Chance eben sehen, dass sie halt die einzigen sind, die auch eben offen sein dürfen. Und also es ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Und dann kamt ja ihr irgendwann ins Spiel und das hat dann auch ganz gut funktioniert.
Ja, ich glaube, wir machen seit September, glaube ich, euer Amazon. Und auch da, ich glaube, prinzipiell, man merkt, die Nachfrage nach Gin insgesamt geht nach oben. Aber ich glaube, man hat es auch schon im letzten Jahr einfach deutlich gemerkt oder im letzten halben Jahr, was es eigentlich bringt, da Aufwand reinzustecken. Klar, Amazon, ich glaube, wir hatten auch die ein oder andere Hürde, was irgendwie Auffüllmengen etc. angeht, die beschränkt waren. Aber lohnt sich auf jeden Fall, da Arbeit reinzustecken. Wie ist es jetzt für euch? Habt ihr da so ein bisschen Blut geleckt, sagt offline mega geil, wir wollen uns jetzt nur noch darauf fokussieren? Oder ganz klar für euch, bei einer Marke wie Gin oder bei einem Produkt wie Gin, das muss auf beiden Kanälen funktionieren, offline und online. Wir zum Beispiel haben ja die letzten 5 Jahre einfach nur ein Online-Produkt gepusht.
Ja, wir haben ja ein Produkt mit Gin, was leider sehr schwierig nur online auch vertrieben werden kann, weil es einfach schon immer noch für viele Leute eine Hürde ist und ist einfach, also
die Barrieren natürlich im Ausland auch, also wir können jetzt nicht einfach in die Schweiz verkaufen, weil es eine andere Alkoholsteuer gibt oder dann nach Österreich oder England, wir brauchen immer einen Importeur und dann können wir das über den verkaufen und deswegen, wir fahren den Ansatz und wollen ja auch so unsere Zielgruppe genau kennenlernen und bauen da eben auch unsere Marke eben auf und probieren da auch verschiedene Geschichten aus, auch mit Influencern und Ads eben auch oder halt jetzt mit euch auch eben Amazon, wo man sagt, da gehen die Leute eben auch hin, die wollen ihr Produkt schnellstmöglich zu Hause haben und bequem und vor allem in Zeiten von Corona, wo ich halt auch nicht vielen Leuten jetzt beim Einkaufen direkt begegnen will, ist das halt vor allem da ein guter Ansatz und da werden wir auch weiterhin Fokus setzen. Also wir wollen beide Channels da befeuern und das ist den Ansatz, den wir da verfolgen.
Ja, gerade vor allem online viel Marke aufbauen, den sehen wir so wirklich auch als Brandbuilding-Kanal, weil vorher haben wir nur das Produkt reinverkauft. Ja. Dann ist es ja auch so, man verkauft es an Händler oder an den Großhändler. Ja. So läuft das Business ja meistens sogar. Dann hast du ja noch 2 Händler dazwischen gefühlt oder auch 3, je nachdem. Und versuchen da eben, durch diesen Online-Kanal hat man zum ersten Mal, was ich sehr spannend finde, auch gewusst, wer der Kunde ist. Weil vorher hast du an den Handel verkauft und der hat das an den Kunden verkauft, an den Endkunden. Aber du weißt ja nie, wer ist tatsächlich der Kunde. Du hast da irgendwelche Personas, die gestrickt, die Zielgruppe abbilden sollen, die Wunschzielgruppe. Aber wer kauft das Produkt? Wie alt sind die? Wo wohnen die denn? Was haben die für Hobbys? Was haben die für Interessen? Was haben die für ein Einkommen? Und was mögen die für Farben und so? Das sind ja so Sachen, die man jetzt erst generell durch so eigene Online-Channels besser kennenlernt und die wir halt total gut nutzen können, auch für neue Produkteditionen, neue Marken. Das ist natürlich super geil zu wissen und nutzen das dann eben viel für so Insights und Brandbuilding, aber klar auch irgendwo ein Umsatzkanal. Aber ich glaube, die Marke an sich baut sich natürlich entsprechend deutlich schneller auf jetzt als davor, weil vorher musste man am Regal vorbeilaufen, mit viel Glück dann die Marke wahrnehmen und jetzt strahlen wir die Werbung halt Millionen von Leuten jeden Monat aus und dann hast du natürlich eine viel schnellere Bekanntheit irgendwo. Und da sind wir, glaube ich, auch dadurch, dass wir einen Marken-Background haben, ganz gut drin, da irgendwo auch Emotionen reinzubringen und ja, das ist super wichtig, auch mittlerweile. Aber trotzdem, der rentabelste Channel oder einer der wichtigsten Channels ist immer noch natürlich der Handel für uns. Und Amazon aber im Online-Bereich stärker natürlich, was Deckungsbeiträge betrifft, als jetzt natürlich im Online-Shop, was ganz klar ist durch die höheren Conversion Rates, weil man einfach schon keine Barrieren hat, bei Amazon zu kaufen, weil du eh schon Konto hast und weil du eh noch irgendwie dein Putzmittel kaufst oder irgendwas anderes, vielleicht Socken, was du dann einen Warenkorb mitschieben kannst. Und das kannst du natürlich bei so einem eigenen Online-Shop teilweise natürlich nicht so. Entsprechend ist das natürlich für uns, sind das beides sehr, sehr wichtige Kanäle.
War das erstmal eine Hürde für euch? Ihr kommt so stark aus dem Brand-Building- und Brand-Design-Bereich, dass Amazon, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn wir natürlich irgendwie den ganzen Tag mit Amazon arbeiten, aber Amazon in dem Sinne ist jetzt nicht the most sexy Plattform. Vom Design her, hattet ihr da irgendwie am Anfang so, wart ihr da zurückhaltend und dachtet, unsere coole Marke, jahrelang aufgebaut mit Brand Design und jetzt packen wir das auf Amazon, wo wir nicht alles designen können, so wie in einem Online-Shop?
Also das, total. Also das kommt ja dann direkt auch immer vom Handel, oh, jetzt bist du da auf Amazon und sowas. Und so war es ja auch bei uns ganz am Anfang, wenn man das nochmal zurück, warum wir dann auch am Anfang nicht in Handel erst gegangen sind, weil die Gastro gesagt hat, oh, jetzt steht ihr da im Handel und sowas. Und war dann eigentlich so Step by Step und dann macht man's. Und am Ende wollen die Leute auch, dass es sich gut eben verkauft. Und am Ende kann jeder Händler auch das Produkt auf Amazon eben stellen. Und der stellt es halt so hoch, wie wir es vielleicht nicht wollen. Und dann deswegen machen wir es lieber selber. Ja. Und dann haben wir genau unsere Brand, wie wir sie haben wollen. Und ja, von der Storyline, und können der Zielgruppe das eben auch schmackhaft machen.
Ja, und gerade Amazon als Kanal, was du schon gesagt hast, nicht so sexy. Das war auch in der Uni immer so, Vertriebskanäle ganz bewusst auswählen und so. Mhm. Aber am Ende, wenn du einen Handel verkaufst, du hast gar keine Wahl. So, du stehst auf einmal dann doch bei Amazon drin, was Basti gerade gesagt hat, weil der Händler dich einfach da reingelistet hat, aber dann mit einem ganz beschissenen Text und ganz unschönen Bildern, und das passt dann gar nicht mehr zu diesem Look and Feel, und das ist einfach, ja, und also das war am Anfang für uns auch erstmal so, Amazon, und Amazon generell, zum ersten Mal Blut geleckt haben wir ja 2018, als wir auf Bali waren und da Coworking gemacht haben und da so einen Dude kennengelernt hat, der so bei Amazon Produkte verkaufte, und hat gesagt, mach doch mal euren Gin bei Amazon. Und wir so, oh, nee, das passt nicht zur Marke irgendwie, das ist irgendwie, verramschen wir unser Produkt. So heute gar nicht mehr vorstellbar, dass wir so eine Denke haben irgendwie, aber so haben wir gedacht, und ja, so ging das überhaupt los. Und am Anfang auch viel über dann Amazon direkt an die verkauft, ne, das komplette Vendor-Modell, und was aber dann für uns... Wir haben zuerst Vendor gemacht, da kam auch damals auf einer Messe mal einer zu uns und meinte zu uns, hey, also so ging es eigentlich am Anfang los, der hatte für Amazon coole Marken im Spirituosenbereich gesucht, und der war auf der Barconvent und meinte, hey, für euch könnte ich mir gut vorstellen auf unserer Plattform, und irgendwie so, ach ja, können wir mal gucken, da haben wir uns da durchgeringt, und dann haben wir das da reingestellt, und am Ende hat man aber keinen Überblick gehabt irgendwie über irgendwelche Werbung und was dann genau da abgezogen wird. Ist ja super komplex, die ganze Thematik, und ständig wurde uns irgendwelche Rechnung nicht gezahlt oder nur zum Teil, weil wir halt zu spät geliefert hätten oder so. Und das waren so unsere Pains am Anfang. Wir wussten auch nie, was wir verkaufen da, weil man verkauft ja wie an einen Reseller, an wie so ein Wholesaler. Und das fanden wir nicht so sexy irgendwie. Und dann haben wir dann irgendwann auch gesagt, wir liefern euch nicht mehr, wir führen diese Bestellung nicht mehr aus, und wir machen nur noch irgendwie dieses FBA-Modell, wo wir dann ganz neu reingekommen durch diesen Typen aus Bali, wo wir das dann halt so wieder aufleben lassen haben, und waren dann innerhalb von 4 Wochen irgendwie unter den Top 3 Gins irgendwie, durch ein paar Tipps und Tricks da, ja, und dann sind wir dann auf dem Level geblieben, also irgendwann wieder ein bisschen abgeflacht und haben das nicht mehr so krass verfolgt, weil wir dann auf diesen Handel uns konzentriert hatten, und irgendwie hatten wir uns auch nie so, wir sind ja nicht aus der Szene, wir kommen aus dem Design-Werbebereich und haben halt die ersten Themen halt aus dem Retail irgendwie mitgenommen, aber so richtig online war jetzt natürlich noch nicht so für uns, und dann haben wir gesagt, hey, 2020 im Corona-Jahr, ey, vielleicht kann man noch mehr schaffen. ja. mit einer Agentur und dementsprechend ist es überhaupt dann dazu gekommen.
Interessant, ich wusste gar nicht, dass ihr erstmal Vendor wart, aber auf jeden Fall, ja, kann ich noch mehr verstehen, dass es, glaube ich, einem am Anfang so ein bisschen abschreckt und man denkt, alles nicht so geil.
Ja.
Aber ja, ey, mega Geschichte. Ich glaube auch gerade dritte Marke, auch ein langer Weg, 7 Jahre. Ich finde es immer wieder cool, wenn man sich dann mal so eine Stunde Zeit nimmt, so wie wir, und eigentlich mal so über die ganze Geschichte spricht. Ansonsten fällt in Calls mal so da irgendwie 10 Minuten über das eine Thema oder das andere. Ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass ihr 2014 tatsächlich schon gestartet habt, sondern habt das irgendwie eher so 2016, 17 eingeordnet. So ähnlich irgendwie wie uns. Aber auch ihr natürlich Wahnsinn mit einem Produkt oder auch ja mit einem Schicksal dann Handel letztes Jahr einmal eingebrochen und man ist irgendwie zu 85% davon abhängig. Deswegen Chapeau, dass ihr da so rausgerettet habt und jetzt in einer viel besseren Lage auch noch seid oder Situation, wie auch immer man es benennen möchte, als vor einem Jahr oder davor. Deswegen, ich glaube, sehr inspirierend auch für viele, dass man mal dran glauben muss einfach, wenn man einen Traum hat, vor allem, wenn man den auch schon so lange verfolgt wie ihr. Ja, was steht jetzt noch an dieses Jahr? Ihr habt euch so ein bisschen aus der Corona, sie war nicht so lang für euch, aber Corona-Talfahrt gerettet letztes Jahr. Was habt ihr jetzt auf dem Plan für dieses Jahr noch?
Also du hast es, glaube ich, gemerkt gehabt, dass wir das ein oder andere gemacht haben die letzten 7 Jahre. Und jetzt wollen wir, oder haben wir auch gemerkt, dass wir letztes Jahr da den Fokus setzen wollen und ein Team auch drumherum eben aufbauen und sind da echt super happy, dass wir da echt jetzt ein geiles Team aufgebaut haben, sind jetzt 27 Leute müssen wir auch erstmal handeln und machen da vollen Fokus auf unsere beiden Hauptmarken jetzt, auf unsere beiden Gin-Marken, Flaschenpost Gin und Bird's Dry Gin. Ja. Und dass wir wirklich da das Team weiter ausbauen, wirklich den Handel eben auch erobern und weiter online eben Gas geben. Und das ein oder andere Produkt steht dann dieses Jahr auch noch an. Wir hatten es vorher kurz angesprochen. Das alkoholfreie Segment ist natürlich spannend für uns und da tüfteln wir jetzt schon ein bisschen länger rum und da wird es auf jeden Fall die nächsten Monate was geben.
Ja, wir haben ja auch am Anfang, vor 2 Jahren erst den Bird's Gin tatsächlich rausgebracht. Wir haben ja eben vom Bird's erzählt, aber am Ende als erstes Produkt war ja der Botanical Spirit oder Weißbrand. mit der Zeit haben wir dann halt gesagt, okay, das ist so eine geile, schöne Marke, mit der wo wir uns selbst verwirklicht haben, unsere Leidenschaft für Reisen, wo wir auch einfach mit der Marke einfach eine geile Lifestyle-Marke aufgebaut haben. Lass uns doch ein Produkt, was die Leute auch verstehen. Und das war eben dann der Bird's Dry Gin geworden und wir wollten erstmal jetzt voll den Fokus eine geile Gin-Marke, eine richtig sexy Gin-Marke aufbauen. Und dann erst, weil Thema auch alkoholfreie Gin, was jetzt eben dieses Jahr für uns auf der Agenda steht, müssen wir erstmal natürlich als Gin-Marke wahrgenommen werden, bevor man dann eben die alkoholfreie Version auf den Markt bringen kann. Und haben jetzt aber auch 2 Jahre daran getüftelt und dieses Jahr ist es dann soweit, dass wir in die Richtung dann gehen, dass wir nicht nur Dry Gin, Botanical Spirit, sondern eben auch alkoholfrei dann anbieten werden.
Ich bin sehr gespannt. Ich muss nämlich auch sagen, ich habe mal einen probiert, ich nenne jetzt nicht die Marke, und dann, das ist so ein bisschen einfach wie so, kennt ihr dieses Latschenkiefer-Bad so von dass es so geschmeckt hat und ich war echt so, dachte vorher nämlich auch richtig cool, deswegen bin ich mal richtig gespannt auf eure Version davon. Ich glaube, dass es sehr unterschiedlich schmecken kann, deswegen, da bin ich gespannt. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Ich meine, wir verfolgen euch sowieso. Wir sind mehr oder weniger täglich in Kontakt und sind da hautnah dabei. Aber für alle, die sich da jetzt noch mehr interessieren, schaut gerne mal auf der Flaschenpost-Gin-Seite vorbei oder auf der Birds-Seite oder Instagram. Wir haben euch ganz viel über Brandbuilding gesprochen. da ist sehr viel davon auch zu sehen. Und gerade wenn man sich da, glaube ich, für Brandbuilding interessiert, sehr interessant. Danke, Jungs.
Wir haben zu danken.
Danke für die Einladung.
Ja, hat Spaß gemacht. Und
ich würde sagen, in einem Jahr machen wir einen Update-Podcast, was so in diesem Jahr passiert ist, nachdem das andere Jahr, letztes Jahr so turbulent war.
Ja, geil. Freuen wir uns drauf.
So machen wir es. Danke dir, Romy.
Ja, danke euch.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.